Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend. Es ist ein Projekt von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, an dem sich schon lange die Geister scheiden. Die einen fürchten ein Krankenhaussterben, vor allem auf dem Land. Die anderen erhoffen sich eine bessere Qualität der Versorgung und mehr Spezialisierung. Der SPD-Politiker Karl Lauterbach, der hat jetzt seine Pläne für eine Krankenhausreform durch den Bundestag gebracht. Und damit starten wir gleich. Und zwei Themen dominieren den EU-Gipfel heute in Brüssel. Das ist einmal mehr das Ringen um die richtige Migrationspolitik. Und der ukrainische Präsident Zelensky war heute zu Gast bei den Staats- und Regierungsspitzen in Brüssel und später dann auch bei den NATO-Verteidigungsministern und Ministerinnen. Auch dazu mehr hier bei uns in der kommenden halben Stunde. Und in unserem Hintergrund ab 20 vor 7, da geht es heute um Internierungslager für Deutsche in den USA im Zweiten Weltkrieg. Die Diagnose, die ist kaum umstritten. Vielen Krankenhäusern geht und ging es nicht gut. Viele Häuser mussten auch schon schließen. Aber wie gesagt, welche Therapie da jetzt die richtige ist, da gehen die Meinungen weit auseinander. Monatelang hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach für seine Krankenhausreform geworben. Heute am Nachmittag gab es im Bundestag die nötige Mehrheit dafür. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
In der namentlichen Abstimmung lehnten sowohl die Union, die AfD sowie die Linke und das Bündnis Sarah Wagenknecht die Krankenhausreform ab. Aus der Ampelkoalition gab es dagegen nur zwei Gegenstimmen, die von FDP-Vize Wolfgang Kubicki und einem weiteren Abgeordneten aus den Reihen der SPD. Ansonsten stand die Ampel ungewöhnlich geschlossen hinter der Reform, deren Notwendigkeit Gesundheitsminister Karl Lauterbach so begründete.
Wir haben ja hier einen ökonomischen Wildwuchs, den wir akzeptiert haben. Die Medizin, die evidenzbasierte Medizin muss wieder im Vordergrund stehen. Das kann diese Form erreichen bei besserer Qualität.
Ein Drittel der Kliniken schreibt derzeit rote Zahlen und die Krankenhausversorgung in Deutschland ist deutlich teurer als in anderen europäischen Ländern. Mit der Krankenhausreform soll das System auf das medizinisch notwendige Maß gesund geschrumpft werden, ohne dass dabei die Versorgung auf dem Land vernachlässigt werde, betont Lauterbach.
Die kleinen Häuser auf dem Land bekommen eine Existenzgrundlage. Als sektorübergreifende Versorgung bekommen sie kostendeckende Vollverträge und sie werden von zahlreichen Qualitätskriterien ausgenommen, wenn sie dann aber auch auf die komplizierten Eingriffe verzichten.
Aber mit seinem Werben konnte der Gesundheitsminister die Opposition nicht überzeugen, für die der gesundheitspolitische Sprecher Tino Sorge von der Union unmissverständlich erklärte.
Wir werden diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Stimmen Sie mit uns für eine Übergangsfinanzierung, dass die Häuser unterstützt werden, dass das Krankenhaussterben, die kalte Strukturbereinigung aufhört und gehen Sie mit uns eine richtige Reform an.
Denn Lauterbach habe die Reform nahezu im Alleingang ohne eine hinreichende Rücksprache mit den Ländern und den Krankenhäusern entworfen und bis heute liege die geforderte Auswirkungsanalyse nicht wirklich vor, mit der man sich ein Bild über die absehbaren Veränderungen in der deutschen Kliniklandschaft machen könne. Insofern waren die Fronten schnell klar und die Union hofft jetzt auf den Widerstand im Bundesrat, für den CDU-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann aus Nordrhein-Westfalen ankündigte:
Ich will ein Krankenhausgesetz haben, wo Landesplanung und Finanzierung zusammenpassen. Und deswegen, glaube ich, wäre es eine gute Sache, wenn wir über den Bundesrat in den Vermittlungsausschuss über dieses Gesetz sprechen, um es noch besser zu machen.
Da das Gesetz als nicht zustimmungspflichtig ausgelegt wurde, kann der Bundesrat nur Einspruch einlegen, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Allein die Skepsis ist auch in einigen SPD-geführten Ländern groß. Vor diesem Hintergrund wies die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus in der Debatte auf die zurückliegenden Defizite der Länder hin, die eigentlich für die Krankenhausplanung verantwortlich sind.
Durch die ausgebliebene Finanzierung der Bundesländer hat sich ein Investitionsstau von 30 Milliarden Euro aufgetürmt. Das werde ich nicht müde, immer wieder zu sagen.
Von der Linken und dem BSW kam dagegen die Kritik, dass sich auch der Gesundheitsminister aus der finanziellen Verantwortung stehle und den Finanzierungsanteil des Bundes allein durch die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung aufbringen will.
Volker Findhammer berichtete aus Berlin zur jetzt im Bundestag beschlossenen Krankenhausreform. Und das ist auch einer unserer Schwerpunkte heute in unserem Podcast. Der Tag finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Und auch in der Asyl- und Einwanderungspolitik gehen die Meinungen ja weit auseinander. Die Frage, wie die ungeregelte Migration besser gesteuert werden kann, die ist in der Europäischen Union schon seit vielen Jahren umstritten, auch wenn ein härterer Kurs gegenüber Migranten zuletzt mehr Befürworter findet, als es 2015, 2016 noch der Fall war. Die im Frühjahr beschlossene Reform mit deutlichen Verschärfungen, die halten viele Mitgliedstaaten jetzt allerdings auch schon wieder für nicht ausreichend. Zumindest auch eine Beschleunigung fordert heute auf dem EU-Gipfel der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Annabel Brockhus fasst zusammen, wie eines der großen Gipfelthemen heute diskutiert wurde.
Kein europäisches Mitgliedsland soll sich mit dem Thema Migration alleine fühlen. Diese Botschaft vermittelt Parlamentspräsidentin Roberta Metsola den 27 Staats- und Regierungschefs heute in Brüssel.
My message to the leaders was that no member state should feel left alone.
Der gemeinsame Asyl- und Migrationspakt, auf den sich die EU erst vor einem halben Jahr geeinigt hatte, sei fair, hart und streng. Jetzt geht es darum, die Asylreform zügig umzusetzen. Da sind sich EU-Kommission, Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament weitgehend einig. Gleichzeitig geht die gemeinsame Asylpolitik nicht weit genug. Das betont auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Brief Anfang der Woche. Mit einem 10-Punkte-Aktionsplan will sie die Lücken in der Migrationspolitik schließen. So kündigt Ursula von der Leyen an, dass die Rückführung abgelehnter Asylbewerber reibungsloser laufen soll. Die Mitgliedsländer würden die Prozesse sehr unterschiedlich handhaben, weshalb es einen neuen Rechtsrahmen braucht. Österreichs Noch-Kanzler Karl Nehammer von der konservativen ÖVP sieht hier einen Paradigmenwechsel. Vor 2 Jahren sei er bei dem Thema noch skeptisch angeschaut worden.
Man hat uns so an den Rand gedrängt, derer, die anscheinend den europäischen Gedanken nicht verstehen wollen, war es jetzt viel mehr, dass wir über 16 Staaten mittlerweile sind, 18 in Summe, die auch nicht Teil der Europäischen Union sind, die wissen, dass hier gehandelt werden muss, dass es gemeinsame Anstrengungen gibt und eben einfach das Thema jetzt so wahrgenommen wird, wie es sich eben auch für die Menschen in unseren Heimatländern darstellt. Wir müssen hier handeln und das ist aus meiner Sicht wichtig.
18 Länder hatten vor 2 Wochen in einem Brief an die EU-Kommission einen neuen Rechtsrahmen für Rückführungen gefordert. In ihrem Brief an die EU-Mitgliedsländer betont Ursula von der Leyen, dass sie an innovativen Wegen arbeiten will, um irreguläre Migration zu bekämpfen. Um sich über innovative Ideen auszutauschen, haben sich am frühen Morgen unter anderem Italien, Dänemark, Polen, Tschechien und die Niederlande getroffen. Die Niederlande führen aktuell Gespräche mit Uganda. Hier könnte ein Rückführungszentrum für abgelehnte Asylbewerber entstehen.
Ja, ich denke, dass das innovative Lösungen sind, wo Kollegen im Prinzip interessiert sind.
Laut dem parteilosen Ministerpräsident Dick Schroef ist das ein Beispiel für eine innovative Lösung, die die Kollegen auf dem EU-Gipfel in Brüssel interessiert. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz äußert sich skeptisch zu der Idee, Asylverfahren in Drittstaaten durchzuführen, wie es Italien in Albanien seit dieser Woche macht. Seine Begründung: Man kann nur eine kleine Zahl von Asylverfahren auslagern.
Klar ist, dass Konzepte, die ganz wenige kleine Tropfen darstellen, wenn man die Zahlen anguckt, für ein so großes Land wie Deutschland nicht wirklich die Lösung sind.
Auf der Tagesordnung in Brüssel steht auch der Konflikt im Nahen Osten. Hier scheint eine gemeinsame Position möglich, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz und der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sich zusammengesetzt hatten. Im Vorfeld kritisiert der irische Premierminister Simon Harris, die EU tue zu wenig, um einen Waffenstillstand herbeizuführen.
The world is not doing enough to make the circumstances inevitable for a ceasefire.
Es werden bei solchen Treffen schöne Worte gesagt, aber nicht die Hebel genutzt, die man nutzen könnte.
Annabel Brockhus war das über die Migrationsdebatte heute auf dem EU-Gipfel, auf dem heute auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zu Gast war. Und einmal mehr hat er für Unterstützung geworben für sein Land im Verteidigungskampf gegen den russischen Angriffskrieg. Jetzt unser Thema. Mir zugeschaltet ist unser Korrespondent Klaus Remme in Brüssel. Volodymyr Zelensky hat ja auch den von ihm sogenannten Siegesplan inzwischen offiziell vorgestellt, ihn auch öffentlich gemacht. Zuerst allerdings in der ukrainischen Hauptstadt. Welche Rolle hat er jetzt auf dem Brüsseler Gipfel gespielt?
Na, er hat eine Rolle gespielt, Frau Schulz. Es ist wichtig gewesen für Volodymyr Zelensky hier persönlich zu erscheinen, denn wir haben eben gerade gehört, das dominante Thema des Gipfels ist die Migration. Und da musste er sicher gehen, dass die Ukraine hier Aufmerksamkeit bekommt. Das ist durch seine persönliche Anwesenheit geschehen, durch eine Pressekonferenz, in der natürlich dieser Plan großes Thema war. Wichtig ist aus Sicht der Staats- und Regierungschefs, das hat Olaf Scholz deutlich gemacht, hier im Gespräch zu bleiben vor dem schwierigen dritten Kriegswinter. Und er sagte über seine Gespräche mit Zelensky:
Ich selber habe das ja sehr ausführlich und nur zu zweit wiederholt in den letzten Wochen und Monaten getan. Mich mit ihm sehr, sehr oft getroffen. Sie kennen die Haltung Deutschlands in den Fragen, die da berührt sind. Daran wird sich auch nichts ändern.
Soweit der Bundeskanzler. Und dann wurde gesprochen über Einzelheiten des Plans, die in Teilen hochproblematisch sind. Zum Beispiel die Forderung der Ukraine, endlich Waffen einsetzen zu können mit größerer Reichweite auf Ziele im Hinterland Russlands. Da trifft er auf den Widerstand der USA. Er trifft auf die Weigerung Deutschlands, weitreichende Waffensysteme wie den Taurus zu liefern. Und Volodymyr Zelensky war einigermaßen offensiv mit dem Blick auf die Wünsche der Ukraine in Richtung Bundesregierung.
We need his long-distance weapon. I respect his opinion, but he can't recommend us to attack or not attack, because he never provided.
Also er sagte, wir brauchen diese Waffen, diese deutschen Waffen, aber er respektiere die Meinung des Bundeskanzlers. Dieser wiederum könne dann aber auch nicht empfehlen, ob solche Waffen eingesetzt werden können oder nicht, denn er würde sie ja eh nicht liefern.
Sie haben das gerade schon gesagt. Aus Washington hat sich Volodymyr Zelensky vor einigen Tagen, vor anderthalb Wochen, auch genau diese erhoffte Zusage auch nicht einholen können. Das Nein des Bundeskanzlers haben Sie schon erwähnt. Gab es denn noch andere Meinungen jetzt auf dem Brüssel oder andere Antworten?
Nun, Zelensky sagt, er habe für große Teile seines Plans auch große Zustimmung erfahren. Das ist in der Tat so. Und er hat ja weitreichende Waffensysteme, aber sie unterliegen eben Bedingungen. Und insofern war das ein Thema, bei dem es keinen Konsens gab und auch keinen gibt.
Und ein anderes Thema ist auch die Forderung nach einer NATO-Mitgliedschaft oder zumindest einer Perspektive für eine NATO-Mitgliedschaft, die er sicherlich dann auch mitgenommen hat zu dem NATO-Verteidigungsministertreffen, auf dem er ja später auch noch zu Gast war. Wie aussichtsreich ist das? Wie sind die Diskussionen gelaufen?
Ja, der Zeitplan hier beim EU-Gipfel hat sich relativ weit nach hinten verschoben. Das heißt, Zelensky ist dann erst vor einiger Zeit in Richtung Brüsseler NATO-Hauptquartier abgewandert. Die Pressekonferenz, die soll angeblich in diesen Minuten beginnen. Man wird sehen, ob da der Zeitplan eingehalten werden kann. Ja, in der Tat, die Hoffnung der Ukraine, wenigstens eine Einladung zu bekommen, um der NATO beizutreten, die wurden hier gestern schon von NATO-Generalsekretär Mark Rutte einigermaßen enttäuscht, als er sich eben auf die noch bestehende gültige NATO-Sprachregelung berief vom Gipfel in Washington, dass der Weg ins Bündnis unumkehrbar sei. Aber Rutte sagte gleichzeitig, er könne die genauen Umstände eines Beitritts nicht vorzeichnen. Der Bundeskanzler wurde heute hier erwähnt, denn er wurde insofern ins Spiel gebracht, als dass Zelensky gefragt wurde, wie denn Deutschland zum Thema Einladung und NATO stünde. Und Volodymyr Zelensky sagte, der Bundeskanzler habe dazu nicht Ja gesagt und auch nicht Nein.
Interessant. Dankeschön. Diese Schilderungen live von Klaus Remme, von unserem Beobachter heute gleichermaßen des Brüsseler Gipfels wie auch des NATO-Verteidigungsministertreffens. Vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir weiter nach Nahost. Da gab es am Nachmittag Meldungen, wonach der Mann jetzt vom israelischen Militär getötet worden sein könnte, der als entscheidender Drahtzieher der Hamas-Attacke vom 7. Oktober 2023 gilt, nämlich Hamas-Chef Sinwar. Jan-Christoph Kitzler dazu aus Tel Aviv.
Auch israelische Medien warten noch auf eine Bestätigung des Todes des Hamas-Führers. In den sozialen Medien verbreiten sich Fotos einer Leiche, die Ähnlichkeit mit Yahya Sinwar aufweist. Nun soll ein DNA-Test für Klarheit sorgen. Den Berichten zufolge könnte Sinwar in Rafah im Süden des Gazastreifens mit zwei weiteren Männern getötet worden sein. Auch früher hatte es jedoch schon Gerüchte über seinen Tod gegeben. Nach der Tötung von Ismail Haniyeh Ende Juli in der iranischen Hauptstadt Teheran war Sinwar die oberste Führung der Terrororganisation Hamas übertragen worden. Er gilt als der Drahtzieher des Angriffs auf Israel vom 7. Oktober letzten Jahres und leitete seit Jahren die Hamas im Gazastreifen. Israels Verteidigungsminister Gallant postete auf der Plattform X ein Zitat aus dem Alten Testament: Verfolgt ihr eure Feinde, so werden sie vor euren Augen dem Schwert verfallen. Auch er hat aber den Tod Sinwars bislang nicht bestätigt. Bei den Angehörigen der immer noch in den Gazastreifen verschleppten Geiseln wächst indessen die Sorge um deren Leben. Sie erheben angesichts der Berichte über die mögliche Tötung des Hamas-Chefs Forderungen, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um die Geiseln lebend zu befreien. Rund 100 sollen derzeit noch im Gazastreifen sein. Wie viele von ihnen noch am Leben sind, ist jedoch unklar.
Jan-Christoph Kitzler war das aus Tel Aviv. In Nahost gab es zuletzt auch immer wieder Zwischenfälle bei den UN-Friedenstruppen im Libanon. UN-Soldaten der Friedensmission UNIFIL wurden durch israelischen Beschuss verletzt. Die Aufklärung dazu läuft jetzt. Heute hat eine Bundeswehr-Korvette, die Teil der UNIFIL-Mission, also derselben Mission ist, eine Drohne zum Absturz gebracht. Martin Dohm mit den Einzelheiten.
Gegen 7 Uhr heute Morgen kam eine Drohne der deutschen Korvette Ludwigshafen am Rhein offensichtlich so nah, dass sie mit dem Abwehrsystem des Marineschiffs abgeschossen wurde. Ob es die Drohne auf die Korvette abgesehen hatte, ist bislang genauso unklar wie ihre Herkunft. Die Trümmer der Drohne stürzten ins Meer und wurden teilweise geborgen. Womöglich lassen sich aus den Überresten Rückschlüsse auf die Herkunft sehen. Die Ludwigshafen am Rhein kreuzt im Auftrag der Vereinten Nationen vor der südlibanesischen Küste. Sie soll dort den Seeweg überwachen und Waffenschmuggel unterbinden. An Land toben im libanesisch-israelischen Grenzgebiet seit Wochen Kämpfe zwischen der schiitischen Hezbollah-Miliz und der israelischen Armee. Die Blauhelme im Libanon, zu denen auch über 100 deutsche Marinesoldaten zählen, gerieten in den vergangenen Tagen mehrmals unter Beschuss. Die UN wirft Israel vor, für diese Angriffe verantwortlich zu sein. Über der libanesischen Hauptstadt kreisen derzeit fast ununterbrochen tiefliegende israelische Beobachtungsdrohnen.
Martin Dohm war das, und damit kommen wir nochmal zurück zur deutschen Innenpolitik. Ein Parteiverbotsverfahren ist komplex und auch voraussetzungsreich. Die Parteien sind in unserer Demokratie zentrale Player und genießen darum den besonderen Schutz des Grundgesetzes. Ein Verbot kann nur das Bundesverfassungsgericht aussprechen, und so ein Verbotsverfahren beantragen können wiederum nur Bundestag, Bundesrat und oder die Bundesregierung. Und mit Blick auf die AfD wollen einige Bundestagsabgeordnete genau diesen Weg gehen, bräuchten dafür aber die Mehrheit im Parlament. Schon länger arbeiten sie an der Vorbereitung eines Verbotsantrags. Heute haben sie ihn öffentlich vorgestellt. Claudia van Laak berichtet.
Die fraktionsübergreifende Initiative für einen AfD-Verbotsantrag gewinnt an Fahrt. Die Initiatorinnen und Initiatoren stellten ihren 8-seitigen Antrag heute online. In einer gemeinsamen Mitteilung der Bundestagsabgeordneten Marco Wanderwitz, CDU, Carmen Wegge, SPD, Till Steffen, Grüne, Martina Renner, Linke und Stefan Seidler vom Südschleswigschen Wählerverband heißt es: Es gelte zu verhindern, dass nach der furchtbaren Herrschaft der Nationalsozialisten eine in großen Teilen rechtsextreme und völkische Partei wieder mächtig werde. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz sagte im ZDF, die AfD politisch klein zu halten, sei nicht erreicht worden.
Wir waren leider alle miteinander offensichtlich nicht besonders erfolgreich in den letzten Jahren mit der politischen Lösung. Sprich, die AfD wird immer größer, sie gewinnt Wahlen, hat mittlerweile bei 2 Landtagswahlen jetzt in Brandenburg und in Thüringen sogenannte Sperrminoritäten erreicht.
Um einen fraktionsübergreifenden Antrag in den Bundestag einbringen zu können, braucht es die Zustimmung von 5% des Parlaments. Das sind mindestens 37 Abgeordnete. Diese Zahl dürfte jetzt bereits erreicht sein.
Wir sammeln jetzt seit heute die Unterschriften ein im Deutschen Bundestag von den Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen wollen im ersten Aufschlag. Und dann bringen wir ein.
Beim BSW und bei der FDP sind bislang keine Unterstützer für den fraktionsübergreifenden Gruppenantrag bekannt. Die liberale Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg hält die AfD zwar für eine ernste Gefahr für die Demokratie.
Es geht aber bei weitreichenden Entscheidungen, und ein Parteiverbotsverfahren ist eine sehr weitreichende Entscheidung, darum, die Dinge vom Ende her zu denken. Und da sehe ich es so, dass ein AfD-Verbotsantrag durch den Bundestag, so wie er jetzt vorgeschlagen wird, unklug und riskant wäre, politisch wie juristisch.
So Teuteberg im ZDF. Die politischen Mittel seien lange noch nicht ausgeschöpft. Dies sieht Wanderwitz anders.
Ich glaube schon. Wir haben das die letzten Jahre versucht, sie wegzuregieren, gut zu regieren, gut Politik zu machen.
Dies habe alles nichts genutzt. Da ein mögliches AfD-Verbotsverfahren viel Zeit beanspruchen werde, sei es wichtig, schnell damit voranzukommen und den Antrag in Kürze zu stellen.
Und je später wir anfangen, desto länger wird es dauern, bis wir zu einem hoffentlich erfolgreichen Verfahren kommen. Und wenn wir ein erfolgreiches Verfahren in Karlsruhe hinbekommen, dann gibt es danach keine AfD mehr. Und das ist unser Ziel.
Zeitgleich zur heutigen Veröffentlichung des Verbotsantrages hat sich die Initiative AfD-Verbot jetzt präsentiert. Sie unterstützt den AfD-Verbotsantrag und will unter anderem mit skeptischen Bundestagsabgeordneten ins Gespräch kommen. Sprecherin Julia Dück.
Die AfD ist eine faschistische Partei. Sie greift die Menschenwürde ein, sie ist verfassungsfeindlich. Und das sind Gründe genug, die zeigen, wir brauchen ein Verbotsverfahren jetzt.
Der jetzt vorliegende Gruppenantrag könnte Mitte November im Bundestag debattiert und abgestimmt werden.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Aus Sicht mancher in der Ampelkoalition hätte dieser Schritt deutlich früher kommen können oder vielleicht auch sogar müssen. Nach längeren Verhandlungen hat Justizminister Marco Buschmann jetzt die Verlängerung der sogenannten Mietpreisbremse auf den Weg gebracht. Jörg Münchenberg dazu.
Nach einem monatelangen Gezerre innerhalb der Ampel hat jetzt Justizminister Marco Buschmann, FDP, den Referentenentwurf zur Verlängerung der Mietpreisbremse an die anderen Ressorts verschicken lassen. Der Entwurf liegt im Deutschlandfunk vor. Demnach soll die Mietpreisbremse bis Ende 2028 verlängert werden. Die Regelung schreibt vor, dass die Miete bei der Neu- und Weitervermietung von Wohnungen die ortsübliche Vergleichsmiete um höchstens 10% übersteigen darf. Für die konkrete Umsetzung sind dann jeweils die Länder zuständig.
Es geht jetzt erstmal um eine Kabinettsabstimmung. Allerdings sind das gute Nachrichten, dass es dort vorankommt für Millionen von Mieterinnen und Mietern. Das reicht allerdings noch nicht. Wir haben wesentlich mehr im Koalitionsvertrag vereinbart.
Sagt die Bundestagsabgeordnete Christina Johannes Schröder von den Grünen, dem Deutschlandfunk. So gilt die Mietpreisbremse nur in Gebieten, in denen die Wohnungsnot besonders groß ist. Generell aber nicht für Neubauten und auch möblierte Wohnungen sind faktisch von der Regulierung ausgenommen.
Tatsächlich bezeichnen wir Grüne die Mietpreisbremse als zahnlosen Tiger. Man könnte sie mit mehr Zähnen ausstatten, zum Beispiel indem man Indexmieten stark reguliert. Man könnte sie mit Zähnen ausstatten, indem man insbesondere mobiliertes Mieten reguliert. Wenn man sich aktuell einfach in Berlin, in München, Frankfurt, aber auch in vielen kleineren Städten die Inserate anschaut, dann sieht man, ganz oft wird mit billigen Möbeln teurer Wohnraum vermietet.
Meint die Bauexpertin der Grünen Schröder. Doch eine Verschärfung der Mietpreisbremse ist mit dem liberalen Koalitionspartner nicht zu machen. Das gilt auch für die Absenkung der Kappungsgrenzen bei Mieterhöhungen im Bestand, eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch auch der Bauexperte der Unionsfraktion, Jan-Marco Lukczak, warnt gegenüber dem Deutschlandfunk vor einer Überregulierung.
Also zur Mietpreisbremse muss man generell sagen, dass gegen steigende Mieten wir ja nicht mehr Regulierung benötigen, sondern wir brauchen mehr Wohnungsbau. Es nutzt ja überhaupt nichts, hier an den Symptomen herumzudoktern, sondern am Ende müssen wir an die Ursachen ran. Wir müssen mehr, schneller und auch kostengünstiger bauen.
Ähnlich argumentierte heute auch die Wohnungswirtschaft, die die Verlängerung der Mietpreisbremse angesichts der anhaltenden Wohnungsnot skeptisch bewertet. Neu wird allerdings sein, dass die Länder künftig nachweisen müssen, welche konkreten Maßnahmen sie zur Beseitigung des Wohnungsmangels ergriffen haben. Das sei richtig, betont Lukczak, ebenso die neuerliche Befristung der Mietpreisbremse.
Wir bewegen uns hier auf verfassungsrechtlich dünnem Eis. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr deutlich gemacht, das ist ein intensiver Eingriff in das private Eigentum. Und die Befristung der Mietpreisbremse war zentrales Argument des Verfassungsgerichtes, warum man dieses Instrument noch als verfassungsgemäß eingestuft hat. Das heißt, wir können jetzt nicht in eine Situation kommen, wo eine Verlängerung an die nächste gereiht wird.
Derzeit gibt es in 13 der 16 Bundesländer Verordnungen zur Mietpreisbremse für ausgewählte Regionen und Städte.
Jörg Münchenberg aus Berlin. Es waren Vorschläge zu einem gesellschaftlich hochbrisanten Thema. Im Frühjahr hatte eine von der Bundesregierung beauftragte Kommission ihre Vorschläge zum rechtlichen Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen vorgestellt. SPD und Grüne zeigten sich damals offen für eine Liberalisierung. Jetzt macht sich ein Bündnis aus mehr als 20 Verbänden für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen stark. Mit einem ungewöhnlichen Schritt, wie Ann-Kathrin Büsker berichtet.
Gesetzentwürfe werden meist in Ministerien verfasst, von der Bundesregierung diskutiert und angepasst und im Bundestag debattiert, verändert, beschlossen. Heute erhielten die Mitglieder des Bundestages einen Gesetzentwurf aus der Zivilgesellschaft. Im Auftrag von über 20 Verbänden haben Mitglieder der Kommission für reproduktive Rechte einen Vorschlag vorgelegt, wie Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden könnten. Der Entwurf will § 218 Strafgesetzbuch abschaffen.
Er stellt stattdessen den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der Frau außerhalb des Strafrechts und zwar als rechtmäßige medizinische Gesundheitsleistung.
So Liane Wörner, Strafrechtlerin an der Uni Konstanz. Auf diese Weise soll auch Sicherheit für medizinisches Personal geschaffen werden. Die Versorgungslage, so die Autorinnen des Entwurfes, dürfte sich so verbessern. Abbrüche, die künftig durch das Schwangerschaftskonfliktgesetz geregelt würden, wären dem Entwurf zufolge bis zur 22. Schwangerschaftswoche möglich. Die Pflicht zur Beratung würde entfallen. Stattdessen soll es einen Rechtsanspruch auf eine psychosoziale Beratung geben, so Maria Versig, Juristin an der Hochschule Hannover.
Mit der Einführung eines Rechtsanspruchs auf psychosoziale Beratung statt der Pflichtberatung setzt der Entwurf also auf Unterstützung statt auf Androhung von Strafen, Beratungspflicht und Wartefristen.
Die Autorinnen des Entwurfes nahmen bei der Präsentation heute auch Bezug auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch von 1993.
Der Schutzbedarf des Embryos oder Fetus ist demnach abzuwägen mit den Grundrechten der Schwangeren. Diese Rechtsprechung wurde und wird aus vielen Gründen kritisiert. Unter anderem, weil sie die Grundrechte der Schwangeren zwar benennt, aber praktisch nicht berücksichtigt.
So Friederike Wappler, Juristin der Universität Mainz. Dies ändere der nun vorliegende Entwurf. Erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der Fötus selbstständig lebensfähig ist, sei der Abbruch als rechtswidrig anzusehen. Hierfür wird auf Basis der Wissenschaft die 22. Schwangerschaftswoche definiert. Der Gesetzentwurf wurde heute Mitgliedern des Bundestages übergeben, ebenso wie eine Petition zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Diese wurde von Abgeordneten von SPD und Grünen entgegengenommen, die eine Gesetzesänderung noch in dieser Legislaturperiode anstreben. Aktuell gibt es dafür jedoch keine parlamentarische Mehrheit.
Ann-Kathrin Büsker war das aus Berlin. Von einer absoluten Grenzüberschreitung spricht heute der Präsident der Freien Universität in Berlin, Ziegler. Dort gab es heute den Versuch, das Präsidiumsgebäude zu besetzen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Nach Universitätsangaben versuchten mindestens 40 Personen, das Präsidiumsgebäude der Freien Universität zu besetzen. Sie seien äußerst brutal aufgetreten, hätten Mitarbeitende körperlich angegriffen und verbal bedroht. Dabei seien Personen verletzt worden. Die Täter hätten Räume verwüstet, Parolen und Hamas-Dreiecke an die Wände gesprüht, heißt es in einer Mitteilung der Freien Universität. Bei dem roten Dreieck handelt es sich um das Symbol, mit dem die islamistische Hamas ihre Anschlagsziele markiert. Durch Vandalismus sei ein erheblicher Sachschaden im gesamten Gebäude entstanden. Einige Mitarbeiter hätten die Türen abgeschlossen, um sich vor dem Angriff zu schützen, sagte eine Universitätssprecherin. Den vermummten Aktivisten gelang es nicht, das Präsidium dauerhaft zu besetzen. Sie brachten am Gebäude des FU-Präsidiums ein Transparent mit der Aufschrift an: Wenn Polizisten unser Gebäude betreten, zerstören wir die Technik, so der Text vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Tatsächlich zerstörten die Eindringlinge nach Informationen der Universität IT-Geräte in dem Gebäude. Als die Polizei eintraf, flüchteten die Beteiligten. Die Polizei konnte einige Verdächtige festnehmen. Zudem habe man umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Der Präsident der FU, Günther Ziegler, sagte, man sehe die Attacke als Angriff auch auf die Angebote der Universität, einen Dialog zu diesem schwierigen und wichtigen Thema zu ermöglichen. Die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Csiborra verurteilte die vorübergehende Besetzung des Präsidiumsgebäudes der Universität auf das Schärfste. Die Täterinnen und Täter seien äußerst gewaltbereit vorgegangen, teilte Csiborra in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Man werde solche Aktionen nicht tolerieren und ihnen mit aller Entschlossenheit entgegentreten, so die Senatorin. Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Bettina Jarasch, verurteilte den gewalttätigen Übergriff gegen das Präsidium und die Beschäftigten der FU Berlin. Im Mai hatten anti-israelische Demonstranten einen Hof der Freien Universität besetzt. Rektor Ziegler hatte das Gelände kurz darauf räumen lassen. Wenige Wochen nach dem Massaker der Hamas hatten pro-palästinensische Aktivisten über längere Zeit einen Hörsaal besetzt. Viele jüdische Studentinnen und Studenten erklärten seither, sie fühlten sich an der Universität nicht mehr sicher.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin zum Ende dieser Informationen am Abend. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihnen einen guten Abend. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.